Herzlich willkommen zur Folge 4 des Lebens der Anderen. Auch heute habe ich mich wieder zu einem lieben Freund nach Hause eingeladen, um ein wenig mehr von einem Thema zu erfahren, in das er viel Zeit und Leidenschaft steckt. Wolf ist Europäer mit ganzem Herzen und engagiert sich bei Pulse of Europe. Wir haben darüber gesprochen, warum ihn eine Pizza in Breslau zum Europäer gemacht hat, was das für ihn bedeutet und warum ihm so viel am Thema Europa liegt.
Ist kein Naturgesetz. Wir wollen Frieden haben, wir müssen zusammenleben und wenn wir eben zusammenleben wollen in Frieden, dann muss man aufeinander zugehen, einander verstehen und auch manchmal vielleicht die Zähne zusammenbeißen.
Wolf, mein Lieber, Schön, dass ich bei dir sein darf heute Abend. Wie geht's dir?
Oh, gut. War heute ein spannender Tag, aber gut.
Wir sind beim Leben der Anderen, jetzt weiß ich auch, wie der Podcast heißt, zu dem ich dich eingeladen habe. Ich freue mich, dass du mein vierter Gast jetzt bist in der Reihe. Wie dir bei den anderen Gästen auch, frage ich am Anfang immer erstmal, wo wir gerade sind.
Wo wir gerade sind? Wir sind mitten im schönen Durlach, also der Mutter Karlsruhes, in der Altstadt. Ja, es ist dunkel, sonst könnte man auch auf die Kirche sehen. Sonst kennt wahrscheinlich jeder Durlach. Stadtteil von Karlsruhe, von dem aus die Gründung von Karlsruhe ausging.
Was wichtig ist noch zu erwähnen, auch bei dir habe ich sehr, sehr viele Treppen steigen müssen, um überhaupt hierher zu kommen und mit dir aufzunehmen. Also auch hier war mein Einsatz wieder nicht unerheblich. Ich muss vermutlich meine Gesprächspartner in Zukunft eher nach dem Stockwerk dann identifizieren.
Oder nach dem Aufzug,
das ist auch möglich. Ja. Aber ja, wir wollen nicht über Durlach reden. Vielleicht mal eine Bemerkung habe ich noch dazu. Heute ist der 1. Februar. Mhm. Nur zur Einordnung, falls jemand den Podcast irgendwann später hört, der wird ja auch ein bisschen später erscheinen. Wenn wir irgendwas sagen, dann ist es immer mit Bezug auf den 1. Februar passiert.
2023.
So ist es. Ja, wir reden über Europa heute. Ich erinnere mich noch, als wir uns das erste Mal gesehen haben, im beruflichen Kontext, ist das Erste, was mir an dir aufgefallen ist, die Europafahne am Revers. Und darüber sind wir auch gut ins Gespräch gekommen. Und damals hast du mir erzählt, dass du bei Pulse of Europe aktiv bist. Und vielleicht fangen wir damit mal an. Vielleicht kannst du erzählen, was ist Pulse of Europe?
Pulse of Europe ist eine Bürgerbewegung, wurde gegründet von zwei Leuten, einem Ehepaar, nachdem sie relativ viel Rotwein getrunken hatten. War so nach dem Brexit und nach der Trump-Wahl, dass sie sagt, eigentlich müsste man mal was tun. Und dieser Satz, eigentlich mal was tun, haben sie dann umgesetzt. Das Ganze ging 2017 dann viral, würde man wahrscheinlich sagen, dass bis zu, also einige 10.000 Leute dann sonntags jeweils auf die Straßen gingen, um für Europa zu demonstrieren und sich einzusetzen. Und das ist, glaube ich, eines unserer wesentlichen Markenzeichen. Wir sind nicht gegen etwas, sondern wir sind eigentlich immer für etwas. Wir wollen also positive Zeichen setzen. Nämlich ganz konkret das, was Europa für uns hier geschaffen hat, in welcher sicherer Umgebung wir leben können und wie auch unsere Rechte dadurch garantiert werden.
Und jetzt hast du schon gesagt, dass du offensichtlich bei Pulse of Europe auch engagiert bist. In welcher Form bist du bei Pulse of Europe aktiv?
Ach, da habe ich mehrere Rollen. Angefangen hat das Ganze, dass ich als Zuhörer zu den Kundgebungen ging. Dann wurde ich vom Team eingeladen, mal mitzukommen, bin also hier in dem Karlsruher Team mit aktiv. Wir veranstalten ab und zu was, machen etwas. Es ging dann weiter, weil ich es interessant fand, was Pulse of Europe so generell macht. Wir sind also in vielen verschiedenen Städten unterwegs. Ich wurde dann dort auch von dem Intranet, das Pulse of Europe hat, Administrator, habe ich da sehr eingesetzt. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich dann auch, oder seitdem ich dann im Vorstand mitwirke. Und ich bin jetzt seit anderthalb Jahren auch für die Finanzen von POE zuständig, für die IT schon etwas länger und schaue, wo ich mich einbringen kann mit allem Möglichen. Meistens aber mit so diesen kleinen Aufgaben oder großen Aufgaben im Hintergrund, die nicht so das Strahlen verursachen, Aber wenn dann so ein Finanzabschluss durch ist, wenn die Buchhaltung gut ist, dann ist das ein innerliches Strahlen, was wir haben.
Das ist sehr schön. Ich bin ja auch sehr affin, was Finanzen anbelangt. Von daher weiß ich, was eine schöne Bilanz bedeuten kann für einen genau. Menschen. Du hast schon gesagt, es gibt Pulse of Europe in unterschiedlichen Städten in Deutschland. Ihr macht unterschiedliche Sachen. Auch ich bin über dich dann zu Pulse of Europe gekommen und war in Karlsruhe auf mehreren Demonstrationen, dann auch schon mal auf, oder Kundgebungen vielleicht, ja. Ist der richtigere Ausdruck. Kannst du so ein bisschen erzählen, was ihr noch so alles macht? Also jenseits der Kundgebungen, die es in Karlsruhe gibt, was für andere Aktivitäten Pulse of Europe so betreibt?
Ja, also die Kundgebungen waren genau das Richtige im Jahr 2017. Sie waren auch, wir haben sie auch revitalisiert zur Europawahl 2019. Und die Kundgebungen waren dann auch wichtig im Vorfeld der Europawahl, wo wir uns auch sehr gut aufgestellt haben und auch einen Impact hatten, auch übrigens einen Preis gewonnen haben damit.
Was für einen Preis habt ihr da gewonnen?
Den Spinelli-Preis wird ausgelobt von einer Stiftung, der Spinelli-Stiftung.
Okay, ich dachte, als erstes habe ich an italienische Nudeln gedacht, aber das ist dann wohl offensichtlich nicht.
Ja, du meinst Spirali oder so. Okay, ja. Gut, ja. Na, der war auch sehr schön finanziell dotiert. Geld, das wir dann immer wieder in die weitere Arbeit reinstecken. Na, und mittlerweile ist es also schon so, dass die Kundgebungen nicht mehr das sind, womit wir primär auftreten, weil es die Zeit halt nicht dazu passt. Wir wollen jetzt noch inhaltlicher werden. Wir haben Formate entwickelt. Also das eine ist, dass unser Leuchtturmprojekt, na gut, Leuchtschiff würde auch funktionieren, Projekt die europäischen Hausparlamente.
Was darf ich mir da drunter vorstellen?
Eigentlich so, wie wir es hier machen, nur ein bisschen mehr. Also ein Gastgeber lädt ein oder eine Gastgeberin, klar, dass man zu maximal 8 Personen beisammen sitzt und dann eine Fragestellung diskutiert, die in jeder Runde dann unterschiedlich ist, zu der wir dann auch schon Argumente in die eine oder andere Richtung liefern. Dann werden diese Ergebnisse der einzelnen Diskussionen zurückgemeldet, geht auch mit dem Fragebogen, und sie versickern dann nicht irgendwo, diese Ergebnisse, sondern werden weitergemeldet an Paten, an Ansprechpartner, männlich, weiblich, divers, im Europaparlament. Und die geben dann eben auch wieder ihr Feedback in Online-Sitzungen uns zurück. Sodass wir also wirklich sehen, das, was wir dann Meinung formulieren, und das ist jetzt nicht eine Meinung, ich bin oder wir sind alle für A, sondern das ist die Aussage, zu A können wir 80 oder stimmen 80% zu, 20 stimmen nicht zu und haben dieses und jenes Gegenargument. Also so versuchen wir, die Bürgerbeteiligung zu stärken. Wer mitmachen möchte, kann das gerne, ist eingeladen als Gastgeber oder als Teilnehmer, dass das funktioniert. Also das ist unser, wie gesagt, unser wichtigstes Projekt. Wir haben noch andere Projekte. Wir sind zum Beispiel bei der Konferenz für die Zukunft Europas, waren wir vertreten, die hat 2021 und 2022 stattgefunden. Meine Vorstandskollegin Stefanie Hartung war im Prinzip nominiert für die deutschen Bürgerbewegungen und hat dort sehr intensiv mitgearbeitet. Aus den KOFOE, abgekürzt, wurde ein Katalog von 49 Forderungen entwickelt, also Forderungen, die die Bürger Europas haben an die europäischen Regierungen. Und wir haben dann beschlossen, dass wir jetzt uns 6 aus 49 aussuchen, die wir dann eben besonders stark promoten wollen. Und eine der Forderungen, für die wir schon zuvor angetreten sind, wofür du wahrscheinlich auch einen Werbebrief bekommen hast, der sagte, wir wollen jetzt für die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips, also ungefähr 10 Silben, was man verkürzt mit No Veto sagte, also dass kein Land mehr ein Veto hat, wollen wir es ganz konkret einsetzen und haben da auch schon wieder mit Öffentlichkeitsarbeit mit erreicht, dass es eben unter diese ersten 3 Forderungen der 49 Forderungen kam. Wir haben noch andere Projekte, zum Beispiel wurde aus Berlin heraus ein Projekt entwickelt, das Pride-Projekt. Da gibt es ein Kollege von uns eine europäische Pride-Fahne entwickelt und der Gedanke war, dass wir jetzt nicht hier in Karlsruhe, in Stuttgart, wo es ganz easy ist, auf so eine Pride-Demo zu gehen, sondern, was weiß ich, in Belgrad, in Warschau, in Städten, in denen eben hier die Grundrechte der Europäerinnen und Europäer angegriffen werden, dass wir dorthin gehen und ganz konkret auftreten. Ist aber leider auch Corona und zu Opfer gefallen.
Mhm. Aber gibt es da noch Pläne, das dann jetzt in Zukunft umzusetzen? Oder?
Ja, also wir sind jetzt am Überlegen, ob wir eben die diesjährige Pride-Season dazu verwenden. Also ob wir es dann da machen können. Mhm. Nach wie vor eben diese, ach ja, ich kann ja Werbung schalten, ja. Diese Werbung wunderbare, sehr schöne, sehr kreativ gestaltete Pride, Euro-Pride-Fahne kann man auch gerne bei uns anfragen.
Schreiben wir dann in die Shownotes auch nochmal rein. Das ist auch
Dankeschön,
einfach, muss keiner mitschreiben.
Ja, du bist weitaus
vorbereitet.
Genau. Sich bei unserer Geschäftsstelle melden und dann schicken wir gerne diese Fahnen zu. Es ist ein bisschen schwierig, das so zu sagen. Wir erwarten kein Geld im Gegenzug. Wir freuen uns aber über Spenden, die völlig losgelöst von dieser Fahne dann sind.
Ich könnte jetzt noch nach ganz vielen anderen Veranstaltungen und Events fragen, von denen du mir schon erzählt hast. Ich würde aber gern mit dir noch auf deine Motivation kommen, warum du so viel für Pulse of Europe, warum du so viel für Europa machst. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen erzählen, wo kommt deine Begeisterung für Europa her und was bedeutet Europa für dich eigentlich?
Ja, also ich bin aufgewachsen und beim Aufwachsen, wir waren damals, meine Schwester und ich waren viel bei unserer Großmutter, die eben dieses Trauma hatte, dass sie 45 aus Schlesien fliehen musste, vertrieben wurde. Mhm. Und jetzt, wo ich auch Mitte 50 bin, ich mir vorstelle, jetzt alles liegen zu lassen, in die fremde, unbekannte Welt zu ziehen, also was weiß ich, nach Schleswig-Holstein hoch, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, wo die Menschen ganz anders sind, vermutlich. Mhm. Und ich bin auch, das habe ich erst sehr viel später gemerkt, auch mit den Vorurteilen aufgewachsen, die mir hier eingepflanzt wurden, die natürlich sehr einseitig dadurch verursacht wurden, dass meine Großmutter eben ihre Heimat verloren hat. Mhm. Mein Vater hat über dieses Trauma nie gesprochen. Mhm. Es war eben, wie gesagt, völlig einseitig. Und dann waren meine Brüder und ich, hatten wir eine Reise übers Wochenende in die Heimat meines Vaters gemacht. Wir nach Schlesien, wir saßen dann in Breslau auf dem Marktplatz. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, wie diese dämlichen, eingepflanzten Vorurteile, Urteile, wie die abgefallen sind. Ich habe gedacht, ja genau, das ist Europa. Wir sitzen mitten in Polen beim Italiener, trinken, ich weiß es nicht mehr, belgisches Bier nicht, irgendwer ein anderes Bier, muss auch polnisches Tschechisch Bier gewesen vielleicht. Sein. Ja, vielleicht tschechisch, ja. Mhm. Und die Leute um uns herum haben Englisch gesprochen. Also es war einfach nur genial. Und da habe ich zum ersten Mal erkannt, ja genau, ich bin Europäer, ich bin nicht Deutscher, ich bin nicht Pole, ich bin eben Europäer. Und deswegen, als ich dann las von Pulse of Europe, das ist sehr früh hier in Karlsruhe gestartet, habe ich gemerkt, eben da möchte ich dabei sein, das möchte ich unterstützen. Mhm. Und was ich dann darüber auch gemerkt habe, wie gut es tut, eben etwas zu machen, was nicht einen unmittelbaren, direkten Bezug hat zu Arbeit oder Familie oder sonst was, etwas ganz anderes. Mhm. Und da möchte ich dann durchaus wieder, kleiner Werbeblock, sagen, es macht unheimlich viel Spaß, sich zu engagieren, etwas zu erreichen, vor allem viele Gleichgesinnte dann auch zu treffen. Also der Lohn für all diese Arbeit besteht darin, dass ich tolle Leute kennengelernt habe. Ich möchte jetzt nicht sagen, fühle dich inkludiert, weil wir haben uns auf andere Art und Weise kennengelernt. Nebenbei eben auch ein bisschen was tun. Denn was ich nicht erleben möchte, wenn ich dann so am Ende meines Lebens, was hoffentlich noch ein bisschen hin ist, Rückblick halte und denke, ach, hätte ich doch damals was getan, hätte ich mich doch eingesetzt, wäre ich doch auf die Straße gegangen, um der überfallenen Ukraine zu helfen oder sonst was. Mhm. Und da muss ich sagen, das schafft auch ein bisschen Beruhigung, sagen zu können, ich weiß nicht, ob es viel bewirkt hat oder nicht, aber Hauptsache, ich habe getan, was ich konnte.
Und also ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal auf einer Kundgebung von Pulse of Europe war und ich hatte dir, glaube ich, vorher zweimal schon gesagt, ja, ich komme nächsten Sonntag und dann war ich doch nicht da und hatte doch keine Zeit und ich weiß noch, dass ich auf der Couch lag und Heiko Maas, der ansonsten nicht so viele Spuren hinterlassen hat, aber der irgendwie im Interview war und sagte, naja, man wird irgendwie die Demokratie nicht von der Couch aus retten und das war für mich dann der Trigger, um zu sagen, okay, heute gehe ich jetzt dahin und löse das Versprechen dir gegenüber ein und stelle mich damit hin. Und ich muss sagen, was du beschreibst, so dieses Gefühl, mit anderen Leuten zusammenzustehen, die alle für was Positives stehen, für eine Sache einstehen und alle irgendwie gleich positiv dieser Sache gegenüber gesinnt sind und es nicht darum geht, gegen etwas zu sein, war ein total tolles Gefühl. Ja. Würdest du dann sagen, dass so die Pizza in Breslau auf dem Marktplatz, ist das so dein europäischer Moment oder hast du noch was anderes im Kopf als europäischen Moment? Vielleicht auch irgendwas so politisch, einen größeren Moment, der dir vors innere Auge kommt? Also ich habe gestern, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, habe ich so drüber nachgedacht, was für mich europäische Momente sind und habe an einer der ersten Sachen, die mir in den Kopf gekommen sind, war Helmut Kohl und François Mitterrand Hand in Hand in Verdun, ob das vielleicht ein europäischer Moment ist. Kann verraten, du bist 2 Jahre älter als ich, aber so alt, also jetzt, dass der nächste Moment dir noch live in Erinnerung ist, bist du vermutlich auch nicht. Es gab von de Gaulle mal eine Rede in Ludwigsburg auf Deutsch an die deutsche Jugend, wo ich neulich im Radio einen Menschen gehört habe, der damals als Jugendlicher in Ludwigsburg war und der immer noch mit Tränen in den Augen, die man hören konnte übers Radio, von dieser Rede erzählt hat und das für ihn dieser europäische Moment war. Gibt's sowas für dich, woran du denkst, wenn du an Europa denkst?
Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit.
Ich habe extra lang geredet, damit du Zeit zum Nachdenken hast.
Ja. also diesen konkreten politischen Augenblick, wie du sagst, also Mitterrand, es ist für mich überhaupt ein Wunder, überhaupt, dass nach dem, was zwischen 39 und 45 passiert ist und von Deutschland ausging, dass unsere Nachbarn, Frankreich, Polen, die Niederlande, uns überhaupt jemals wieder Vertrauen geschenkt haben. Und insofern ist jeder dieser Augenblicke, wenn ich zum Beispiel mit meiner lieben Kollegin Delphine gut zusammenarbeiten kann, ist das immer ein europäischer Moment, dass wir hier dabei sind. Aber zu sagen, Punkt, da war jetzt genau Europa, doch, jetzt fällt mir einer ein. Jetzt fällt mir einer ein. Und sie muss nur lang genug denken. Und zwar, das war die erste Wahl von Macron. War ja auch einer der Punkte, weswegen damals PoE gegründet wurde. Und als er dann in seinem Triumph, als er alles erreicht hatte, eben in den Louvre ging und dabei die Europahymne spielen ließ, das war wirklich, da hatte ich das Gefühl, ja, es kann was werden aus Europa.
Mhm. Spannend. Ja, erinnere ich mich auch noch dran. Und ich finde, jetzt, weil du von Breslau erzählt hast und von dem Marktplatz, dass es eben diese zwei Ebenen gibt. Einmal so die große Politik und diese großen Momente, die vielleicht als Bild dann irgendwo erscheinen, aber dass es halt auch die sehr privaten Sachen sind, ob das jetzt bei dir dann die Pizza ist. Ich kann mich erinnern, ich bin mal auf Sprachreise während meiner Schulzeit nach Cannes gefahren und man hat in der Schweiz gehalten und hat noch Schweizer eingesammelt und ist dann in Frankreich rausgekommen und hat irgendwie mit Franzosen da geredet und plötzlich war alles eins und es waren alles nur junge Menschen, die irgendwie sich nett fanden und eine gute Zeit miteinander hatten. Oder Städtepartnerschaften, die ich auch sehr intensiv erlebt habe, weil mein Vater da sehr aktiv war, wo dann wieder so dieses private Europa aber auch sehr zum Tragen gekommen ist. Und gerade dieses Städtepartnerschaftsthema ist, finde ich, immer wieder sehr lustig und schön, dass mein Vater, der CDU-Mitglied war, dann in Frankreich einen sehr guten Freund, den er bis an sein Lebensende begleitet hat, kennengelernt hat, der aber Kommunist war. Und das hat aber Europa gemacht, dass die beiden trotzdem sich sehr mochten und gut miteinander konnten.
Das ist auch genau das, was ich auch mit PoE erlebt habt. Also hier im Karlsruher Team sind wir ein ganz, ganz breites Spektrum. Und wenn ich der einen Partei angehöre, Dann hat es Mitglieder von der anderen Partei und von der Partei zwischendrin dran. Mhm. Von den Rändern jetzt keinen, das ist auch gut so. Aber das zu lernen, dass wir alle zusammen eben für etwas sind und dass uns eben mehr das Gemeinsame vereint und nicht die Frage, ob man jetzt linksrum oder rechtsrum was macht, das war auch eine der großen Lehren, die ich hier aus dieser Tätigkeit gezogen habe.
Mhm. Okay. Jetzt, ich habe gerade gesagt, dass für mich nur so diese Sprachreise da durch die Schweiz oder die Zugfahrt durch die Schweiz war es nur, auch ein europäischer Moment ist. Was ist für dich vielleicht auch die Trennung oder das Wichtige? Ist das das geografische Europa, in was für immer Grenzen man sich da überlegen mag? Oder ist es wirklich die Europäische Union als politische Einheit, als politische Organisationsform, die für dich dann Europa ausmacht? Hast du da eine Meinung, ein Bild dazu?
Ja, und das Bild ist nicht deckungsgleich mit den beiden Alternativen, die du anbietest. Europa ist für mich dieses gemeinsame Wertesystem, das natürlich sehr stark durch die in der EU verankert ist. Trotzdem an der EU gibt es genug, was geändert, reformiert und so weiter werden muss, weil es noch kein Europa der Bürger ist, sondern ein Europa der Regierungen, so wie es auf. Aber eben das, wie ich Europa sehe, wie gesagt, die Grundwerte, unsere gemeinsame Geschichte, unser Umarmen der Diversität, dass wir anerkennen, dass Malta die gleiche wichtige Stimme hat, wie es Frankreich hat. Und es dennoch auch schaffen, zu berücksichtigen, ob es halt 60 Millionen sind oder 400.000 Einwohner. Das ist das Europa. Darüber hinaus ist man. Und geografisch, nun ja, die Geografie ist, wie sie ist. Und ob man jetzt sagt, der Mont Blanc ist der höchste Berg in Europa oder der Elbrus, das ist dann auch nicht mehr entscheidend.
Also am Ende sind es dann die gemeinsamen Werte und das gemeinsame vielleicht auch Demokratie und Menschenverständnis oder Menschenbild, das für dich Europa ausmacht.
Ja, genau, das meine ich mit den gemeinsamen Werten. Das, was wir über die französische Revolution entwickelt haben, was weiterging, wo einige von uns sicherlich Vorbildfunktion haben, bei allen Schwierigkeiten, die es immer geben mag. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiges Leuchtfeuer, was in der Welt ist und was auch erhalten bleiben muss und was natürlich genauso unter Beschuss steht.
Okay, jetzt hast du schon gesagt, es gibt sicherlich Dinge, die man an einer EU verbessern könnte. Was sind für dich so Dinge, in denen man Europa oder das positive Wirken Europas hautnah erleben kann? Also vielleicht auch Sachen, über die man gar nicht mehr nachdenkt im Alltag, die für dich wichtig sind. Was macht Europa für dich aus? Vielleicht neben den großen Begriffen wie Werten und Demokratie, was macht es greifbar für dich? Also vermute ich jetzt nicht die Bananengesetze über die Krümmung der EU.
Wobei auch das ist natürlich wieder ein negatives Narrativ, was aber leider zeigt, dass viele Europa negativ empfinden. Was auch aus der Politik herauskommt, Erfolge sind dann immer national von den nationalen Politikern und Misserfolge werden europäisch begründet, was aber blödsinnig ist. Wenn ich zu meinem Arbeitsplatz gehe oder wenn ich hier durch die Stadt gehe und sehe, welche Menschen unterwegs sind, da höre ich Französisch, da höre ich Polnisch, da höre ich Englisch, ist es völlig selbstverständlich, dass wir überall sein können, dass wir das Recht haben, also wir europäischen Bürger, uns überall niederzulassen. Das ist das eine, dass wir hier diese freie, dass wir den ganzen Raum haben und eben nicht nur auf ein Land angewiesen sind. Und das ist, was du eben sagtest, dieses völlig Normale, was wir erleben, was jetzt die Generation nach uns, also meine Neffen und Nichten oder noch jüngere Generation, womit die völlig normal aufgewachsen sind. Da hat nie jemand mal einen Pass an der Grenze vorgezeigt, wenn er über den Rhein gefahren ist. Ja? Das ist andererseits sehr schön, andererseits auch wieder eine gewisse Gefahr, weil es als selbstverständlich hingenommen wird und nicht erkannt wird. Es muss auch gelebt werden, es muss auch verteidigt werden, denn es ist unter Beschuss, es wird angegriffen von denen genau diese Freiheiten eben nicht gefallen, die sie für ihre eigenen Bürger nicht haben wollen.
Also ich erinnere mich auch noch, das Thema mit den Grenzen finde ich auch immer wieder frappierend, wenn ich dann an junge Leute heute denke, die eben noch nie erlebt haben, wie du sagst, dass wenn man nach Frankreich fährt, dass da irgendjemand gibt, der einen nicht reinlassen will oder so. Also eine meiner ersten Grenzerinnerungen war, dass ich aus dem Bayerischen Wald im Urlaub nach Prag gefahren bin mit meinen Eltern und der Busfahrer zwei Stangen Zigaretten dem Zöllner geben musste, damit wir schneller abgefertigt werden. Sache, die heute setzen wir uns ins Auto und sind 3 Stunden nach Prag gefahren, die heute selbstverständlich sind. Eine andere Sache, an die ich immer denke, wenn ich an Europa denke, ist die Selbstverständlichkeit von Frieden, die wir haben, was sicherlich auch eine große Motivation damals für die Gründung oder für den Gedanken Europa war, dass eben kluge Leute festgestellt haben, dass je enger man miteinander zu tun hat und je mehr man miteinander redet, desto weniger schießt man aufeinander. Und auch dieses Narrativ geht, glaube ich, verloren, dass eben Frieden nicht selbstverständlich ist in Europa.
Frieden ist kein Naturgesetz. Eine unserer 3 Mottos, die wir für die Wahl für die Europawahl 2019 hatten, das ist auch noch bei mir unten im Banner, in der Signatur, dieses Banner. Und wir haben es ja erlebt, was gerade passiert, wie Krieg aussieht. Ich gehe jetzt mal aufs Jahr 2020. Da waren es genau 75 Jahre, die wir Frieden hatten am Europatag. Und in den 75 Jahren zuvor, also zwischen 1870 und 1945, haben allein Deutschland und Frankreich 3-mal Krieg gegeneinander geführt. Da ist es dann manchmal ganz hilfreich, über die Friedhöfe zu gehen oder hier den alten Friedhof in Durlach, wo dann die Denkmäler sind, nicht irgendwie verherrlichend oder sowas, den Krieg verherrlichen, sondern da stehen Namen drauf, da stehen Männer, junge Männer drauf mit Geburts- und Todesdatum und 3-mal solche Aderlässe. Ja. Mhm. Hier genauso wie in Frankreich oder in allen anderen Ländern. Und das sollte uns allen Motivation sein, zu sagen, nein, Frieden ist kein Naturgesetz. Wir wollen Frieden haben, wir müssen zusammenleben. Und wenn wir eben zusammenleben wollen in Frieden, dann muss man aufeinander zugehen, einander verstehen und auch manchmal vielleicht die Zähne zusammenbeißen. Aber das ist das sehr viel Bessere, als das Gegenteil zu suchen.
Jetzt ist Pulse of Europe und dein Engagement für Europa ist was, wie du vorhin gesagt hast, was Unpolitisches im ersten Moment. Also es ist nicht parteipolitisch motiviert, es ist motiviert für die Sache und es ist jetzt auch nicht so, dass ihr irgendwie Lobbyarbeit macht für eine bestimmte Richtung, sondern ihr macht Lobbyarbeit für Europa. Mhm. Aber um jetzt nochmal doch auf die EU zu sprechen zu kommen, wo siehst du die größten Herausforderungen jetzt momentan für Europa? Also was ist das Wichtigste oder für dich das Wichtigste, ne? Ohne jetzt irgendwie eine parteipolitische irgendwie Richtung oder sowas vorzugeben, aber was macht dir vielleicht auch die meisten Sorgen, wenn du an Europa in der Zukunft denkst?
Die meisten Sorgen macht mir das Wiedererstarken von Nationalismus. Und wenn wir uns manche Länder anschauen, noch in Mitteleuropa, aber doch ein bisschen weiter östlich gelegen, die gerne noch Zahlungen entgegennehmen und da sich sehr europäisch ergeben, aber von der Rhetorik her nicht nur gegen Europa eindreschen, auch versuchen eben Beschlüsse zu verhindern durch diese Vetomöglichkeit und vor allem die auch versuchen, die eigene Rechtsstaatlichkeit anzugreifen. Das ist das, was mir noch die meisten Sorgen macht. Dass wir von außen unter Beschuss stehen, dass wahrscheinlich ein Herr Putin Freudentänze aufführte, als er merkte, wie gut der Brexit für ihn lief. Das ist ein anderes Thema, da können wir uns wahrscheinlich wehren. Aber zu sagen, es kommt von innen heraus und Bürger oder Bürgerinnen Europas lassen es so sanft entschweben und folgen dieser Rhetorik, das ist das, was mir die meisten Sorgen macht. Was können wir dagegen tun? Ist auch hier in Karlsruhe im Tollhaus hatten wir auch eine Veranstaltung mit dem ehemaligen Parlamentspräsidenten, dem Herrn Hensch und dem Professor Lammert vom Bundestag. Und da war auch die Frage, was kann Europa tun? Und die Frage und die Entscheidung oder der Punkt war, mehr Europa. Wir brauchen mehr Europa. Es ging bei der Diskussion um die Impfstoffe. Also wer bestellt welche Impfstoffe? Und da war es eben so, dass 27 Regierungen sich irgendwie abstimmen mussten und Vor- und Nachteile für sich selbst gesucht haben, anstelle dass so etwas dann zum Wohle aller von einer gemeinsamen EU gemacht werden. Also das nur als Beispiel dafür, wie wir mehr Gemeinsamkeit in Europa brauchen. Und unser erster Punkt hier, No Veto. Übrigens die erste konkrete Forderung, die wir erhoben haben, die POE erhoben hat.
Ein schwieriges Thema vielleicht noch für Europa, an das ich auch denke und oder jetzt gedacht habe in der Vorbereitung, ist sicherlich das Thema Migration nach Europa und je nachdem, wie man es dann ausdrücken möchte, auch die Festung Europa, irgendwie Europa gegen die Außenwelt abzuschotten. Ich glaube nicht, dass wir beide heute Abend hier an diesem Tisch irgendwie eine Lösung dafür finden werden, aber hast du ein Bild da drauf oder was fällt dir zum Thema Migration, zum Thema Festung Europa ein?
Wir hatten auch dazu Veranstaltungen. Wir haben gerade in Darmstadt ein Team, das sich sehr damit befasst und einen Kollegen, der war in Moria, also der macht mehr in Moria als jetzt für POE. Der hat auch einen Vortrag gehalten und dann dachte...
Vielleicht kann man kurz dazu sagen, was Moria ist.
Ach so, Entschuldigung.
Zur Einordnung, wenn das nicht jeder weiß.
Ein Flüchtlingslager, ich glaube auf Lesbos, also auf einer Insel Griechenlands in der Nähe zur Türkei, wo halt in einem Lager, ich glaube 30.000 Menschen sind. Und halt ein Lager nicht, was man mal schnell aufbauen muss, weil man die Menschen unterbringen muss, sondern was auch auf Dauer angelegt war. Also Menschen, die dort gelandet sind, die teilweise auf Jahre hinaus keine Chance hatten. Kinder, die unterrichtet werden müssen. Da ist natürlich der Impuls, sofort zu sagen, nein, die Situation müssen wir verbessern. Die Situation dort kann man sich sehr darüber streiten, ob das eine menschenwürdige Situation ist. Das ist das eine. Und ich glaube, das geht den meisten von uns so. Und das andere ist, wieder ein deutsches Wort, das in den englischen Sprachschatz einging, Realpolitik. Was können wir wirklich machen? Da den Weg zu finden, zu sagen, natürlich können wir nicht zulassen, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Da müssen wir uns drum kümmern. Natürlich habe ich keine Lösung. Aber der eine Punkt, der auf alle Fälle meiner Meinung nach gelten muss, ist, dass wir auch hier wieder eine gemeinsame europäische Lösung haben. Dass über Jahre hinweg Italien oder Griechenland von der EU, von den anderen Staaten in der EU, alleingelassen wurden und gesagt haben, naja, nicht unser Problem, ist euer Problem, kümmert euch drum. Das kann auch nicht sein. Und sich aus der Verantwortung zu stehlen, wie manche Länder, die dann bei der Verteilung gesagt haben, naja, wir nehmen mal 25 Menschen auf, das ist schon sehr viel für unsere 30 Millionen, das kann es auch nicht sein. Und was wir auch erkennen müssen, und ich glaube, da läuft die Diskussion völlig falsch, Europa ist ein Kontinent, der altert oder dessen Bevölkerung altert, dramatisch altert. Das muss ich jetzt nicht nur sagen, weil ich dir gegenüber sitze, sondern das sehe ich ja überall.
Auch wenn du in den Spiegel guckst.
Auch wenn ich in den Spiegel gucke. Und da ist Zuwanderung etwas, was wir brauchen. Und ich denke, das ist etwas, was wir steuern können. Und zu sagen, ja, wir sind ein Zuwanderungskontinent und wir steuern das, indem wir eben ganz klare Kriterien vorgeben, wer sich wie bewerben kann, hierher zu kommen. Das ist doch das Beste, was wir machen können.
Und ich denke, dazu kommt ja sicherlich auch noch das, was du vorhin als europäische Werte beschrieben hast, dass eben sowas wie ein Asylrecht und ein Schutzrecht für Menschen, die in Not sind, auch zu den europäischen Werten gehört. Das ist ja dann auch was zu dem Gesamtkontext gehört. Eben nicht nur, wir sind ein Einwanderungskontinent, der junge Menschen braucht, die vielleicht gut ausgebildet sind oder wie auch immer, sondern wir sind auch ein Kontinent, dessen Werte beschreiben, dass Menschen, die in Not sind, auch bei uns Schutz finden dann wieder.
Ganz genau. Und was wir nicht vergessen sollten, ich habe ja eben von meiner Großmutter gesprochen, die aus Schlesien flüchten musste. Eben, wir hatten ja selbst hier in Deutschland vor wenigen Jahrzehnten noch viele Menschen, die geflüchtet sind und die unterkommen mussten, die gut integriert wurden. Das hat funktioniert. Und wir haben jetzt gesehen, vor knapp einem Jahr, diese Flüchtlingswelle aus der Ukraine. Menschen, die darauf hoffen, ich denke, die meisten hoffen darauf, dass sie natürlich in ihrer Heimat wieder leben können. Hat meine Großmutter auch gehofft, aber es kam nicht so. Und deswegen, wie du sagst, es ist diese Kombination, dass hier das Richtige zu tun von unseren Werten her auch tatsächlich das Richtige ist, vom Nutzen her gesehen. Und da braucht es halt mal ein bisschen Mut. Und da muss man mal halt sagen, okay, wir gehen was an. Wir fangen nicht an, 93 Abstimmungsrunden zu drehen und finden dann irgendeinen lauwarmen Kompromiss, sondern haben eine Idee, eine Vision und sagen, das wollte ich gerade sagen, und sagen, wir schaffen das. Aber abgesehen von aller Parteipolitik, wir brauchen diese Vision. Und du hast eben Mitterrand und Kohl erwähnt, die hatten auch Visionen, wirklich die große Vision vom Euro. Und was tut das Gutes für unseren Wirtschaftsraum? Ja. Also deswegen, das vermisse ich ein bisschen, diese großen Visionen zu sagen, wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen? Und wenn es in 10 und wenn es in 20 Jahren ist. Und das muss auch für das ganze Thema Migration gelten.
Und ich glaube, auch und vielleicht ganz besonders in dem Kontext ist ja dann auch wieder die No-Veto-Thematik eine ganz wichtige, um eben auch Möglichkeiten zu haben, Visionen auch umzusetzen. Dann,
genau,
weil es nicht daran scheitert, dass nur einer es gerade nicht möchte, aus persönlichem Interesse.
Ja, und No-Veto, Polen, als es selbstständig war, 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, hatte damals, ich glaube, das einmalige Konstrukt, dass in dessen Parlament, das war nur eine Vertretung der Adelshäuser, ist das Vetorecht gab. Da konnte eine einzelne Person wirklich das gesamte Land lahmlegen. Ja, was ist passiert? Polen wurde dann dreimal geteilt und ist am Ende als Teil von Russland geendet, weiß ich nicht. Musste in dieser Form dann leben. Und deswegen, wie du sagst, danke für den Hinweis. Klar, Vetorecht muss weg. Es führt ja nicht dazu, dass Länder jetzt überfahren werden. Es gibt ja nach wie vor die Mehrheitsentscheidung. Es sind eine doppelte Mehrheitsentscheidung. Wie gesagt, es muss ja eine Mehrheit der Länderanzahl stimmen. Und dann hat Malta das gleiche Recht wie Deutschland. Und natürlich auch in Bezug auf die Bevölkerung gesehen.
Zum Schluss habe ich noch zwei Fragen. Oder drei eigentlich, wenn ich richtig durchzähle. Wie viele Menschen sind ungefähr aktuell bei Pulse of Europe aktiv oder bringen sich ein?
Wir haben 20 Uhr. Um 19.30 Uhr hat unsere Städte-Videokonferenz begonnen. Die erste, die ich jemals verpasst habe, wenn ich mich richtig erinnere, soll auch heißen, was ich für ein...
Ich bin schuld, danke.
Nein, was es für eine Wertschätzung deinem Podcast gegenüber ist und dir natürlich auch. So. Aktiv sind es jetzt, lass mich lügen, vielleicht 100, 150 Menschen. Das sind weniger geworden über die Jahre. Und wenn ich mir überlege, also es sind weniger geworden, weil Leute wie unser Siggi, hallo Siggi, jetzt gesagt hat, er hat ein Alter erreicht, er zieht sich zurück, finde ich völlig okay. Andere haben andere Prioritäten gesetzt. Aber diejenigen, die jetzt aktiv sind, die jetzt gerade auch in der Städte-Videokonferenz sind, die bewegen was, die tun sehr viel. Und deswegen freue ich mich da, mit allen zusammenarbeiten zu können und mit denen auch was zu bewegen. Und wir bewegen was.
Dann gleich die zweite Frage. Sind es schon genug Leute, die dabei sind?
Wir würden uns sehr freuen, lieber Christoph, wenn du in unser Städteteam kommst und mitarbeitest. Nein, also wir freuen uns wirklich über alle, die hinzukommen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das kann mit einer einfachen Spende beginnen. Auch da hilft man schon
etwas. Da bin ich schon dabei.
Da bist du schon dabei. Ich wollte es nicht so sagen. Da kann man auch Fördermitglied werden. Bist du auch dabei? Das heißt, man zahlt dann, man kriegt Informationen, aber man kann nicht mitbestimmen. Aktivist zu werden oder Aktivistin heißt, es wird wirklich tatkräftig mitgearbeitet. Das sind immer die jeweiligen Städteteams, so die ersten Ansprechpartner. Wenn man jetzt, ich sag mal, in einer Stadt sitzt, die kein Team hat, zum Beispiel Bamberg, ja, dann ist es immer eine gute Idee, bei uns in der Geschäftsstelle anzurufen, bei unserem Hendrik oder unserer Viviana und zu hören, was kann man machen. Denn wir stellen uns jetzt eben weniger oder nicht mehr so stark städteorientiert auf, sondern eben auch projektorientiert. Dass man sagt, wir kommen zusammen und jede kann mitarbeiten bei den Hausparlamenten als Beispiel.
Was ist der nächste Termin von Pulse of Europe, der ansteht? Gibt es da was du gerade im Kopf hast?
Ja, Paulskirche in Frankfurt. Um es mal für Gesamt-PoE zu sprechen. Paulskirche hat Jubiläum. Wir wurden auch gefragt, ob wir daran teilnehmen wollen, ob wir einen Beitrag leisten wollen. Das ist alles gerade noch ein bisschen in der Schwebe, wann und wie. Deswegen kann ich auch, glaube ich, nicht zu viel sagen. Aber so wie es ausschaut, werden wir einen Teil davon gestalten mit unseren europäischen Hausparlamenten. Dass wir also speziell für diesen Anlass Hausparlamente machen, die dann in der Paulskirche oder auf dem Platz vor der Paulskirche stattfinden. Soweit für Gesamt-PoE. Hier in Karlsruhe sind wir gerade dabei, für den Europatag unsere Veranstaltung Europa, Karlsruhe Europagespräche
fortzuführen. Wann ist der Europatag?
Am 9. Mai. Und netterweise das Tollhaus hier in Karlsruhe, eine großartige Veranstaltungslocation, hat uns einen Raum zur Verfügung gestellt. Und Raum heißt nicht nur einfach ein Zimmerchen, sondern einen der zwei Veranstaltungsräume mit der Technik dazu. Und dort wollen wir eine Podiumsdiskussion führen, eben in der Tradition. Wir waren schon im Ständehaus, wir waren schon im Tollhaus mitten unter Corona-Bedingungen, eben mit den Parlamentspräsidenten. Da kann ich noch nicht sagen, wer kommt. Aber das ist so das nächste Projekt, das wir hier haben. Ansonsten sind wir auch am Europatag selbst wieder auf dem Marktplatz dabei. Wir werden auch, na zeitlich näher, ist vermutlich der Jahrestag der putinschen Invasion in der Ukraine. Wir stimmen uns hier sehr eng mit den Ukrainern, also mit dem Verein Ukrainer in Karlsruhe ab. Das ist nicht unsere Veranstaltung, überhaupt nicht. Wir haben dort nichts zu sagen. Aber wir unterstützen gerne so mit Technik, mit Hinweisen. Wir haben bei den ersten Veranstaltungen dann im März hatten wir immer auch diese Schwenkfähnchen, die kleinen Fähnchen mitgegeben. Und es war toll zu sehen, also wirklich, wie sich da die Menschen auch gefreut hatten mit solchen Kleinigkeiten. Und das ist manches, was wir so machen. Das ist so im Hintergrund, das ist klein, aber es hat einen Eindruck hinterlassen.
Gut, wunderbar. Dann hoffe ich, dass ganz viele Leute deine Begeisterung teilen werden für Europa, nachdem sie das gehört haben, dass ganz viele Leute auf eure Veranstaltungen kommen. Eine Bemerkung muss ich noch zwischendrin machen oder kurz vor Schluss machen. Wenn im Hintergrund irgendwie Geräusche zu hören waren, das war ein sehr aktiver junger Kernterrier, aber wichtig, wie bei jedem Hollywood-Movie am Ende, no animal was harmed in the creation of this podcast. Also ist niemandem was passiert. Abgesehen davon, Wolf, vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein durfte. Vielen lieben Dank für deine Begeisterung für Europa und vielen lieben Dank an alle Leute, die mit dir zusammen das betreiben, weil wir vorhin gesagt haben, es funktioniert nur, wenn man was macht. Es passiert nicht von alleine. Europa ist keine Selbstverständlichkeit und ich bin gottfroh, dass es euch gibt. Dankeschön.
Vielen Dank und danke dir für dein Engagement.